So ist euch aufgefallen, dass bei dem Visionsfilm meine Generation überhaupt nicht vorkommt? Hä? Annette, hey, Markus, habt ihr gemerkt? Ist der Hammer, gell? Ja, ich habe mich schon richtig aufgeregt, geärgert. Ich hab das schon eingefordert. Ja, das ist ja zum Glück, haben wir alle ein weites Herz. Ich finde, der Film ist fantastisch geworden. Aber ich habe schon gesagt, hier, komm, macht doch. Ja, komm, wir klatschen mal. Und wir haben schon, der Arne hat schon Filmszenen nachgefilmt, wo wir jetzt auch drin vorkommen. Ich bin ja auch ein Teil der Gemeinde, gell, sorry. Aber der Arne musste in die Ferien, hat es dringend nötig gehabt und er wird das dann später noch reinschneiden. Es gibt dann nochmal eine zweite Fassung. Also können wir schon gespannt sein, aber jetzt genießen wir erstmal die Fassung. Hey, wir sind mittels in der Serie über die Vision unserer Gemeinde. Wer den frischen Ausdruck noch nicht hat, am Ausgang könnt ihr es euch noch mitnehmen. Letztes Mal haben wir es ja allen verteilt. Ich finde es wunderschön gemacht. Die Luisa hat das gemacht, finde ich. Luisa, du hast das auch genial gemacht. Wirklich absolut stark. Könnt ihr auch mal klatschen, ja. Versöhnt und kreativ ist jetzt so der dritte Teil von der Vision, den wir uns heute genauer ansehen wollen. Und nochmal kurz zur Geschichte. Wir waren ja als Gemeindeleitung in der Retrette und da hat Gott zu uns gesprochen. Es war für uns sehr eindrücklich. Wir hatten schon länger den Wunsch, dass Gott uns neu zeigt, Herr, was hast du mit deiner Gemeinde vor? Und wir hatten bestimmt 3 oder 4 Retretten, wo wir wollten eine neue Vision kreieren und wir hatten aber nichts am Schluss. Aber man muss es ja nie erzwingen, haben wir gesagt. Wenn Gott reden will, dann redet er. Und bei der letzten Retrette im Mai war es aber soweit, wir haben eigentlich zufällig in der stillen Zeit 1. Thessalonicher 1 gelesen, so zur Einstimmung, so selber vor Gott zu kommen. Und das Verrückte war, in diesem Text hat plötzlich Gott so deutlich zu uns gesprochen, dass uns klar war, das ist Gottes Bild von unserer Gemeinde, da will er uns hinführen. Das sollen wir als Leiter euch mit auf den Weg nehmen. Ich will euch noch mal ein paar Sätze aus 1. Thessalonicher 1 vorlesen. Da schreibt Paulus an die Thessalonicher. Wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von euren Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird auf Jesus Christus. Wir haben heute die Sätze, die wir uns besonders ansehen wollen. Wir sehen eine Kirche, die mit Menschen gefüllt ist, welche Jesus befreiende, heilende und lebensverändernde Versöhnung erleben und seine Botschaft bekannt machen, deren Lobpreis den Himmel berührt und die Erde verändert und Gottes Kreativität widerspiegelt. Die Vision ist ja eigentlich ein Bild, das motiviert. Und wir hatten den Eindruck, da hat uns Gott wie ein Bild geschenkt und gesagt, führt die Gemeinde in diese Richtung. Wir sehen eine Gemeinde, die Versöhnung erlebt und lebt, ist das Erste. Zweitens, wir können nicht schweigen, eine Gemeinde, die nicht schweigen kann. Drittens, er soll geehrt werden. Wir wollen sehen eine Gemeinde, die Christus verherrlicht und anbetet. Und viertens, so kreativ wie Gott, wir sehen eine Gemeinde, die ganz kreativ sein Reich baut. Das sind die 4 Punkte zur Orientierung. Wollen wir starten? Ich merke, ich bin noch ein bisschen aufgedreht. Merkt ihr das? So hibbelig so, gell? Es kann bloß noch besser werden. Guck mal, der erste Punkt, Versöhnung erleben. Das ist ja fantastisch. Wenn man das jetzt so liest im 1. Thessalonicher, da merkt man, das ist eine Gemeinde, da hat Gott etwas getan. Also da ist etwas passiert in dieser Gemeinde, das hat so eine Strahlkraft, so eine Ausstrahlung, das konnte nicht verborgen bleiben. Da merkt man, das sind Menschen, die wussten, wir sind geliebt und da haben die über alle Backen gestrahlt und das haben die ausgestrahlt durch ihre Persönlichkeit. Wir sind geliebte Menschen, ausgesöhnt. Ich habe bei der ersten Predigt viel dazu gesagt. Das sind Menschen, die haben erlebt, wie Gott ihr Leben ganz neu gemacht hat. Es ausfüllt. Sie haben gemerkt, da ist ein Gott, der gibt uns plötzlich einen ganz neuen Sinn und er füllt uns mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Da kommt unser Leben zur Ruhe. Und das merkt man Menschen, dass die werden ganz neu in Bewegung gesetzt durch Gottes Geist. Sie müssen jetzt irgendwie Antwort geben auf diese Liebe von Gott und sie engagieren sich für die Menschen in der Region und sorgen füreinander in so viel Liebe, mit so viel Sorgfalt und Hingabe. Und man merkt, das ist sehr, sehr konsequent, was sie da leben. Sie legen nämlich die alten Götzen weg, die sie vorher verehrt haben. Die hatten ja damals so aus Holz geschnitzte Figuren oder irgendwas, wo sie angebetet haben. Die waren ja alle sehr religiös, damals in der antiken Welt, sehr, sehr abergläubisch auch. Aber die haben diese alten Götzen einfach verheizt, fortgerührt, haben gesagt, das brauchen wir alles nicht mehr. Wir haben einen lebendigen Gott, den haben wir erlebt und dem wollen wir jetzt dienen mit ganzer Hingabe. Fantastisch. Es hat sich rumgesprochen, hatte Ausstrahlung. Wir sehen eine Gemeinde, wo Menschen beieinander sind, die diese Versöhnung, diese Kraft Gottes auch erleben. Jetzt muss ich mal meine Bibel nochmal holen. Ich habe euch noch einen zweiten Text mitgebracht, wo Paulus theologisch das, was er mit Versöhnung meint, was Gott mit Versöhnung uns schenkt, so auf den Punkt bringt. Das ist 2. Korinther 5, ab Vers 17. Ich lese es euch vor. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Den Dienst der Versöhnung. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich finde das ein unwahrscheinlich kraftvoller Text und da macht Paulus nochmal deutlich, es geht hier in der ganzen Bibel eigentlich um eine Beziehungsgeschichte, das wissen wir ja, dass Gott uns zu einer Beziehung mit sich geschaffen hat am Anfang, aber das Tragische ist geschehen, dass wir Menschen Gott den Rücken gekehrt haben im Sündenfall, haben einfach gemacht, was wir wollen unsere eigenen Wege gehen. Und jetzt beschreibt die Bibel eigentlich das, was daraus folgt, wenn wir Menschen Gott den Rücken kehren. Also Kain erschlägt Abel, es geschehen ganz schreckliche Dinge in den Familien, Streit, Mord, Totschlag, Zwietracht, die ersten Kriege, viele, viele Tote, ganz viel Leid. Das schildert die Bibel eigentlich im ganzen Alten Testament. Also eigentlich ist die Bibel im Großen und Ganzen eine Unheilsgeschichte. So kann man zusammenfassen. Parallel zeigt die Bibel aber auch, was Gott sich ausgedacht hat, was er unternommen hat, dass das nicht so bleibt. Und das nennen wir dann die Heilsgeschichte, denn er macht sich Gedanken, wie kann ich diese kaputten Menschen, wie kann ich diese zerstörte Beziehung zwischen den Menschen und mir wieder kitten, wie kann ich das wieder heil machen? Und eigentlich parallel zur Unheilsgeschichte beschreibt die Bibel jetzt diese Heilsgeschichte. Sie beschreibt und prophezeit den Retter Jesus Christus, den Messias und wie er dann im Neuen Testament kommt und wie er dann die Versöhnung zwischen Gott uns erwirkt, kann man sagen. Das ist eigentlich kurz gefasst die Botschaft der Bibel. Und das sagt Paulus jetzt hier. Das hat Gott sich ausgedacht. Er wird selber Mensch, schenkt Jesus Christus und lädt alles das, was uns von Gott trennt, unsere Schuld, unsere Unversöhnlichkeit, unsere Gottlosigkeit, lädt er auf diesen Christus, lässt ihn stellvertretend dafür büßen und räumt den Weg frei in Gottes Arme. Das ist ja das Bild, was Jesus uns malt, seht ihr das? Ein Gott mit offenen Armen. Und er wartet auf jeden von uns. Und er hat alles, was trennt, beiseite geräumt. Er wünscht sich, dass wir kommen, dass wir einfach die Schuld bei Christus abladen, uns vergeben lassen und dass wir in seine Arme kommen, dass wir wieder Beziehung zu Gott haben. Hey, das ist was für eine Botschaft. Wir können uns aussöhnen mit Gott. Wir können eine Beziehung mit Gott haben. Und die Leute dort in Thessaloniki, die haben das ebenso erlebt. Ich behaupte mal, das, was wir an Unfrieden in uns haben und miteinander haben, das hat eben vor allen Dingen etwas damit zu tun, dass wir vor allen Dingen keinen Frieden mit Gott haben. Dass wir nicht ausgesöhnt sind. Oh, danke, dass du die Falle wegnimmst. Da kann ich mich jetzt hierher bewegen. Sie haben immer so Stolperfallen hier. Und je nachdem, heute dachte ich schon, da muss man sehen, hier ist dann Schluss. Aber jetzt kann ich noch ein Stück weiter schauen. Aber da ist ein Gott, der wartet mit offenen Armen. Und ich glaube, solange du nicht von dir sagen kannst, ich bin ausgesöhnt mit Gott. Ich bin in seinen Armen. Ich habe Beziehung zu ihm. Ich habe Frieden in Gott gefunden und mit Gott geschlossen. Solange wir das nicht sagen können, wird unser Leben immer irgendwo diesen Unfrieden, diese Unversöhnung mit Gott ausdrücken. In den Beziehungen, die du lebst. Mit dir selber wirst du unzufrieden sein. Also ich merke das bei mir selber. Wenn ich in der Beziehung zu Gott irgendwie etwas habe, was nicht in Ordnung ist. Wenn ich zu wenig in Christus bin, wenn sich Schuld eingeschlichen hat, dann bin ich mit mir selber hässig und unzufrieden. Und das gebe ich auch weiter. Ihr müsst bloß meine Frau fragen. Sie wird es euch nie erzählen. Aber das kennst du ja von dir auch. Gell? Sind unversöhnt. Wir sehen als Gemeindeleitung eine Gemeinde vor uns, wo jeder Einzelne von uns diesen Frieden mit Gott gefunden hat, in dieser versöhnten Beziehung mit Gott lebt und aus dem heraus Versöhnung weiterträgt. In dieser Beziehung mit Gott, da wird unser Leben heil. Wir erleben Befreiung. Wir werden fähig, Menschen die Hand zu strecken, die mit uns Streit machen wollen. Es ist ja nicht so wichtig. Wir haben ja in Christus alles gefunden, was wir brauchen. Unser Leben kommt wie zur Ruhe, zum Frieden. Versteht ihr? Es gab früher so ein altes Lied in der in der Erweckungszeit, das hieß, mir ist wohl in dem Herrn. Da kann man heute nicht mehr so singen, das ist so altdeutsch, so ein bisschen altbacken vom Text. Aber inhaltlich stimmt's. Die haben damit ausgedrückt, sagen, in dem Herrn Jesus Christus ist mir so wohl. Da bin ich zu Hause, da bin ich angekommen, da kommt mein Leben zur Ruhe, zum Frieden. Ich bin ausgesöhnt mit Gott. Da habe ich alles, was ich brauche. Ich möchte dich heute einladen, wenn du diese Beziehung zu Gott so noch nicht hast, dann komm heute ins Gebet und fang an. Bring deine Schuld, deinen ganzen Unfrieden in dir, pack das mal aus. Lass dir Versöhnung zusprechen und werde einfach ein Kind Gottes. Das wirst du ganz einfach durch ein Gebet, dass du sagst, Jesus, ich komme jetzt, ich habe gemerkt, du wartest auf mich. Ich möchte jetzt zu dir eine Beziehung haben. Dann beginn heute. Ich lade euch dazu ein, ganz bewusst. Also wir träumen davon, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, wo nicht mehr gefordert wird. Ich muss euch das sagen, wir sind ja so Kinder unserer Zeit, sehr leistungsgetrimmt und ich beobachte das manchmal untereinander, dass wir so fordernd miteinander umgehen. Ich erwarte das jetzt von dir und so und dann sind wir manchmal genau wie die Welt auch sehr, sehr unversöhnlich, sehr streng miteinander und so weiter. Wir kennen das. Heute ist ja Buß- und Bettag, da müssen wir vielleicht auch selber mal Buße tun wieder. Weil das ist nicht der Umgang, den sich Gott für seine Kirche gedacht hat. Versteht ihr? Da sind wir anders. Wir sind ausgesöhnt und wir tragen Frieden und Versöhnung in unsere Welt. Und wenn du wissen willst, wie versöhnt du schon bist und wie viel du davon ausstrahlst, ein ganz einfacher Test, frag deinem Ehepartner, frag deine Kinder, frag andere Leute in deiner Familie oder sogar die Nachbarn. Vielleicht musst du sie gar nicht fragen, du weißt vielleicht schon. Aber wisst ihr, genau um das geht. Vielleicht müssen wir ganz neu auf die Knie gehen und sagen, Jesus, wir möchten Menschen werden, die in dir alles haben, zum Frieden finden, füll uns neu aus, versöhne uns selber wieder. Wir möchten diese Versöhnung weitertragen, denn wir sind ja Botschafter der Versöhnung, sagt Paulus. Das ist unser Job, unser Dienst. Durch unser ganzes Leben soll die Versöhnungsbotschaft zu den Menschen getragen werden. Er sagt, uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Bin ich bei Punkt 2, wir können nicht schweigen. Also wir hatten ja schon Gemeindeabend und Treffen mit den Leitern, wo wir die Vision vorgestellt haben und ihr konntet alle auf den Plakaten eure Eindrücke, eure Gedanken, eure Fantasie freien Lauf lassen, alle Dinge aufschreiben. Ihr habt spannende Sachen aufgeschrieben, ein paar lasse ich heute einfließen. Zum Beispiel das Feedback, das stand auf dem Plakat. Ich fühle mich irgendwie gedrängt, die Botschaft weitergeben zu müssen. Jetzt muss ich evangelisieren. Ja, so, und jetzt machen die mir von der Gemeindeleitung noch Druck. Ne? Die schreiben es jetzt sogar in die Vision. Du musst jetzt evangelisieren. Du musst jetzt die Botschaft von Christus jetzt weitertragen. Jetzt mach mal. Überforderung. Ja, ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, das ist wirklich so. Es überfordert auch mich. Ich öffne euch heute mal mein Herz. Mein Herz schlägt für Evangelisation, aber ich bin nicht der Typ, der ständig und überall mit allen Leuten sofort ins Gespräch kommen möchte, mit über Jesus Christus sie gewinnen möchte. Das ist für mich auch immer eine rechte Hürde. Ich hoffe, das hilft euch, wenn ich euch das mal so sage. Und wenn in seinem Wort steht, dass wir die Botschaft weitertragen dürfen, dann überfordert mich das. Übrigens, der größte Teil der Bibel überfordert mich. Also, lies mal die Bergpredigt, die Regierungserklärung von Jesus. Also, da muss ich dir schon sagen, fast jeder Satz überfordert mich. Hey, den Feinden die Hand reichen und so weiter. Und Salz und Licht sein, wo immer wir sind. Und alle diese Sachen, muss ich sagen, boah, Jesus, das überfordert mich. Ja? Also, ihr müsst letztlich Jesus die Schuld geben, es überfordert mich. Aber wisst ihr, was der Sinn ist, warum das so ist? Unser Leben soll ja nicht das widerspiegeln, was wir geschafft haben. Das wäre ja dann das, was die Pharisäer gemacht haben. Die haben gesagt, oh, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt den Zehnten von dem gegeben, von dem. Und wir haben alle die Gesetze erfüllt in Gottes Wort. Und da können wir jetzt ein Häkchen machen. Sie hatten so ein Häkchen, Christsein, gell? Ein Häkchen, jetzt ist Gott mit mir zufrieden. Habe ich alles geschafft. Und dann standen sie natürlich gut da. Hey, wir Pharisäer, wir sind die sind richtig super sind, ne? Vor Gott. Aber wisst ihr, unser ganzes Leben soll ja das widerspiegeln, was Christus in uns schwachen Menschen gemacht hat. Das ist ja der Sinn unseres Lebens. Christus möchte uns schwache Menschen gebrauchen und durch uns schwache Menschen, wo das überhaupt nie zustande kriegen würden, das Wunder vollbringen. Die sollen am Schluss sollen sie sehen, hey, das ist ja gar nicht der Thomas Lorenz. Da merken wir, da lebt ein anderer, das ist eine andere Kraft, eine andere Motivation. Christus soll gesehen werden und verherrlicht werden, nicht ich, nicht du. Darum geht's. Deswegen möchte ich heute nicht sagen, evangelisiere. Sondern wir wollen uns kurz nochmal angucken, wie das bei den ersten Christen war. Apostelgeschichte 4, das habe ich euch gerade rausgeschrieben. Die haben gesagt, das waren Petrus und Johannes, die bekamen vom jüdischen Hohen Rat Redeverbot, sie sollten nicht evangelisieren. Und da haben die als Antwort einfach gesagt, wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Also sie empfanden das offenbar gar nicht als Zwang, sondern das war so als innen heraus ein Bedürfnis. Meine Güte, wir können nicht von dem schweigen, was Gott bei uns verändert hat. Er hat unser ganzes Leben neu gemacht und wir sind so voll von dem, wir müssen davon weiter erzählen. Und das war auch die Intention der Leute in Thessalonik, wo ich am Anfang gelesen habe. Die haben das ja nie weiter erzählt, was Gott getan hat an ihnen, weil sie das mussten, weil sie es in der Checkliste von Jesus gelesen hatten. Die hatten doch gar keine Checkliste, sondern die mussten davon erzählen. So, und an dieser Stelle müssen wir wahrscheinlich Buße tun, wenn du den Eindruck hast, doch, du kannst sehr gut schweigen. Ich habe manchmal den Eindruck, ich kann sehr gut schweigen. Ich kann mein Christsein sehr fromm hier mit euch leben, in der Kirche, da haben wir es schön miteinander. Aber dann draußen so, wenn ich den Nachbarn und so weiter begegne, dann ist manchmal eine rechte Hürde und dann muss ich nie unbedingt etwas erzählen. Bin oft auch gar nicht so parat. Und ich habe für mich gesagt, ich möchte Buße tun, um Vergebung bitten, dass ich das, was Jesus eigentlich wollte von mir, einfach so ignoriert habe. Vor allen Dingen, Herr, dass ich zu wenig so auf seine Kraft gesetzt habe. Also das ist ja das, ich sage, Jesus, du hast ein Bild von mir, von uns als Gemeinde, dass wir die Botschaft raustragen, dass es gar nicht anders sein kann. Aber ich kann es nicht, ich bin zu wenig mutig, zu wenig erfüllt und ich komme zu dir im Gebet, ich gehe auf die Knie, Herr, füll mich ganz neu. Mit deiner Liebe zu den Menschen, mit deiner Sehnsucht nach Leben und alles das. Füll mich neu, setz mich in Bewegung. Bei mir ist etwas erkaltet. Es könnte sein, dass das auch dein Gebet ist. Dann lasst uns das beten. Lasst uns das beten. Versteht ihr? zurück zu Jesus, zurück auf die Knie. Wir möchten neue Menschen werden, die Versöhnung und die Versöhnungsbotschaft raustragen. Und dann ist Alpha Life nur ein Ding davon. Wisst ihr, manchmal, wenn ich jetzt immer von Alpha Life rede, das ist natürlich eine super Sache, aber das ist nur eins. Aber vielleicht kannst du mit Alpha Life mal anfangen, Kilian. Ich habe noch mal den Flyer, vielleicht kannst du den zeigen. Nehmt doch einfach mal einen Alpha Life Flyer mit nach Hause und beginnt zu beten. Sag Jesus, ich möchte gern mal jemanden einladen und vielleicht mit jemandem zusammen mal den Kurs besuchen. Aber da musst du mir jetzt Kraft geben und durch deinen Heiligen Geist zu mir sprechen, mir eine Gelegenheit schaffen. Versteht, dass wir mal beginnen, mal konkret irgendetwas. Nehmt doch mal einen Flyer mit, macht ein Gebet draus und lasst euch von Gott mal gebrauchen. Aber an der Stelle, denke ich, brauchen wir alle miteinander Erweckung. Wir sind beim dritten, er soll verherrlicht werden. Wir sehen eine Kirche, deren Lobpreis den Himmel berührt, die Erde verändert und Gottes Kreativität widerspiegelt. Also wir denken, dass Gemeinde dazu da ist und auch du dazu da bist, dass wir Christus in den Mittelpunkt stellen, mit Liedern, aber auch mit unserem ganzen Leben, dass er gesehen wird, er verherrlicht wird, dass wir eine Lebenshaltung wird von uns. Das denken wir, so soll Gemeinde sein. Jemand hat auf den Feedbackbögen geschrieben, wow, wie schön, dass Lobpreis ein Teil der Vision ist. Finde ich auch. So schön, dass Lobpreis ein Teil der Vision ist. So fantastisch auch, dass wir als Kirche zusammen Jesus anbeten können, gerade im Gottesdienst. Für mich ist das immer ein Höhepunkt. Ein anderes Feedback hieß, Lobpreis, der den Himmel berührt, die Erde verändert, Fragezeichen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Himmel berührt, unser Lobpreis berührt den Himmel, verändert die Erde. Ist das ein bisschen hochgestochen? Ich muss euch sagen, es ist genau das, was wir in der Bibel gelernt haben. Erinnert ihr euch dran, was die Engel gesungen haben, als sie den Hirten begegnet sind und die Geburt des Messias verkündet haben? Also genau genommen wissen wir gar nicht, ob die Engel das gesungen haben. Wir sagen das immer so. Steht nichts von singen. Aber die Engel waren da und haben gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Dem Herrn die Ehre geben, ihn anbeten und das wird die Erde verändern. Frieden auf Erden. Es wird die Erde befrieden. Es wird sie komplett verändern. Unser Lobpreis, unsere Haltung der Anbetung wird dein Umfeld, wird die Erde verändern. Was ist eigentlich Lobpreis? Wozu ist er da? Lobpreis heißt für mich, dass sich das erfüllt, was Jesus uns gelehrt hat zu beten. Im Vater unser, geheiligt werde dein Name. Neuere Übersetzungen haben es so ausgedrückt, bring alle Menschen dazu, dich zu ehren. Das ist das Ziel unseres Lebens, dass wir Jesus ehren mit allem, was wir tun, was wir sagen, was wir singen, dass wir Christus erheben. In einer Anbetungszeit hier im Gottesdienst ist das für mich immer ein Moment, da kann ich das wie nochmal für mich klar machen. Das möchte ich, Herr. Und ich möchte jetzt ganz bewusst vor dich kommen. Ich trete in deine Gegenwart ein, du bist da. Und ich will mich vor dir beugen und dir sagen, du bist Gott und ich bin dein Kind. So ist die Ordnung von dir gedacht. Du bist Gott. Ich bin dein Kind. Ich mache mich oft ja selber zu Gott im Alltag, gell, und denke, ich bin wahnsinnig wichtig. Und das macht mein Leben durcheinander. In der Anbetung kommt die vorgesehene Ordnung wieder zustande. Du bist Gott, ich bin dein Kind. Ich mache mir das bewusst, dass du Gott bist, dass du Herr über alles bist. Und ich möchte dich anbeten, dich loben, dich preisen für alles, was du bist, für alles, was du tust für mich. Ich möchte dich in den Mittelpunkt meines Lebens stellen, so wie eine Narbe beim Rad. Ich möchte mich wieder einmitten bei dir, dass mein Leben wieder rund läuft. Das ist Anbetung. Gott ehren, das verändert meinen Alltag, verändert letztlich die Welt. Jemand hat geschrieben, Lobpreis, das geht auch anders als nur mit Singen und Musik. Dann den Pfeil, alles in meinem Leben soll ein Lobpreis für Gott sein. Ich habe es nicht mehr geschafft, aber ich würde dahinter schreiben, Amen. Genau so. Und doch, das finde ich jetzt das Starke, dass Gott in seiner Kreativität uns die Möglichkeit gegeben hat, eben zu singen. Ich finde das fantastisch, dass wir eine singende Gemeinde sind. Und wisst ihr, das hat er aus einem ganz bestimmten Grund gemacht, weil wenn wir Gott mit Liedern anbeten und singen, dann machen wir genau das, was momentan auch im Himmel passiert. Ich will euch diese Stelle mal vorlesen in Offenbarung 5. Da hat Johannes in seiner Offenbarung so einen Blick hinter die Kulissen und sieht, wie es im Himmel gerade zugeht, jetzt im Moment. Und da sieht Folgendes. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, tausendmal Tausende, zehntausendmal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Wisst ihr, Anbetung mit Liedern ist etwas wirklich Himmlisches. Da berühren wir wirklich den Himmel, denn während wir anbeten, beten die Himmel und alle himmlischen Wesen auch. Das wird ein Moment, wo wir mit dabei sind, oben. Aber wir können das hier schon üben. Das mache ich mir oft bewusst. Ich stehe auf und sage, ich möchte jetzt, Jesus, wirklich vor deinem Thron stehen, dir die Ehre geben, dich, Jesus Christus, verherrlichen. Es ist etwas Himmlisches. Und je mehr wir das üben, umso mehr wird es zu einer Grundhaltung. Wir möchten eine Gemeinde sein, die in dieser Grundhaltung lebt. Christus soll groß sein, verherrlicht werden. Und wir wollen das so kreativ machen wie Gott. Das ist der vierte Punkt. Wir sehen eine Gemeinde, in der sich Gottes Kreativität widerspiegelt. Warum? Warum? Weil wir einen enorm kreativen Gott haben. Wenn wir in den ersten Seiten der Bibel im Schöpfungsbericht lesen, da hat Gott die ganze Welt geschaffen. Mit nur einem Wort hat er Himmel, Erde, Menschen, Tiere, Pflanzen, alles geschaffen. Das ging ratzfatz mit einem Wort. Und dann steht ganz am Schluss 1. Mose 1, Vers 31, danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es war sehr gut. Und da muss ich gar nicht viel dazu sagen. Hey, wie kreativ hat Gott das gemacht? Wenn ich euch ansehe, meine Güte, so kreativ. Wenn ich die Welt ansehe, die Natur, es ist so kreativ. Ich dachte, jetzt könnten wir heute noch mal zur Entspannung ein paar Bilder angucken, dass ihr das auch glaubt. Ich zeige euch jetzt mal nur ein paar Bilder von der Schweiz. Ihr Schweizer, hä? Ja, ich auch, genau. Wir Schweizer, guck mal. Es ist ja oft so fantastisch schön, die Berge, die Seen. Guck mal, hä? Nächstes Bild. Hier Matterhorn, gell? Das sind so diese Bilder für die Prospekte. Es ist so schön gemacht. Und je nach Witterung, je nach Lichteinstrahlung, je nach Jahres- und Tageszeit, so unterschiedlich. Das Bild habe ich gemacht. Hä? Blick von der Rigi auf den Birkenstock runter, am Abendnebel, drunter glitzert noch das Wasser. Hä? Es ist so fantastisch, so unterschiedlich. Nimm mal alles gleich. Ich glaube, ein Bild habe ich noch. Genau, auch nachts. Hä? Die Sterne und dann noch Schneegestöber dazwischen. Fantastisches Bild. So kreativ ist Gott. Und jetzt mache ich noch was ganz Verrücktes. Wir denken ja immer, unsere Berge und Landschaften sind das Nonplusultra in der Schweiz. Gell? Ich möchte euch, Schweizer und auch ihr Ausländer, heute den Horizont weiten. Jetzt guckt euch mal, ich habe einen Berg mitgebracht, etwas in den USA. Das ist der Price Canyon. Also im Grunde genommen ist das gar kein Berg, sondern eigentlich ist das ein ausgespültes, verwittertes Gestein. Aber wenn du da davor stehst, ich habe vor 5 Jahren genau dort gestanden, du guckst dahin und sagst, wow, hä? So schöne Gelb- und Goldtöne in dem Gestein. Das ist, und immer wieder anders. Das ist wirklich genial. In den USA. Jetzt zeige ich euch mal noch Bilder von Peru. In Peru gibt es solche Berge. Die sind farbig. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Ich war leider noch nicht dort. Also da stehst du wahrscheinlich auch mit offenem Mund da und sagst, meine Güte, ist so fantastisch. Hey, der betet gerade an, der Peruaner. Hey? Mit seiner Strickmütze hier. Schön kalt da oben. Aber sieht das nicht genial aus? Jetzt habe ich noch Bilder mitgebracht von China. Auch in China, das ist also jetzt wirklich der Hammer, sind die letzten Bilder, die ich euch noch zeige, merkt man, dass Gott also auch in der Form der Landschaften und Felsen sehr kreativ ist. Also ich kann es fast nicht glauben, so kitschig bunt, aber ich habe x Bilder gefunden im Internet, die genau so sind. Man kann dort genau, auch wie die Touristen so auf Aussichtsplattformen gehen, sich das ansehen. Und je nach Lichteinfall sieht es mal so aus oder anders aus. Hä? Genial. Also vielleicht fliegt ihr demnächst mal nicht irgendwo ans Mittelmeer, sondern mal nach China. Schaut euch das mal an. Aber genau das ist jetzt der Grund. So kreativ ist Gott schon nur bei, wenn es um Gesteinsformationen geht. Und man merkt, wir haben einen Gott, der offenbar Freude hat, die Dinge schön zu machen. Versteht ihr? Nicht einfach so 0815, so wie von der Schablone. Jetzt mache ich halt noch einen Berg und die sind dann alle so. Sondern wir haben einen Gott, der hat Freude daran gehabt, die Dinge schön zu machen. Und hat immer noch Freude dran, ist immer noch kreativ tätig, gerade auch unter uns. Er mag es nicht, wenn wir Schablonen benutzen, sondern er möchte, dass es immer wieder irgendwie neu entsteht, schön wird, dass man es mit Liebe macht und mit Herz. In 1. Mose 1, 27 steht, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Wir haben einen kreativen Gott und der hat uns, der hat dich und mich, auch in seiner Kreativität als ein Ebenbild, als ein Abbild von sich selbst geschaffen. Dass du kreativ bist, hat eben damit zu tun, dass dein Schöpfer kreativ ist, sehr kreativ. Wir träumen davon, dass wir als Gemeinde diese Kreativität widerspiegeln. Und dass jeder von euch seine Kreativität damit einbringen kann. Wir wünschen gern, dass wir alles das, was Gott in uns hineingelegt hat an Kreativität, irgendwo sichtbar machen können. Beim Bau seiner Gemeinde, seiner Kirche. Wir wollen immer wieder überlegen, wie können wir die Dinge vielleicht noch anders machen. Kreativer, nicht immer gleich. Wie könnte man diesen und jeden Bereich noch kreativer gestalten? Wie könnten wir noch andere Ideen einbringen, andere Gedanken? Versteht ihr, wir wollen nicht stehen bleiben in dem. Es wäre für mich die Katastrophe, wenn die Kirche in 10 Jahren noch genauso wäre wie heute. Sondern wir haben einen Gott, der lebt und der uns mit seiner Kreativität inspiriert und so seine Kirche baut. Wir wollen uns von ihm immer wieder überraschen lassen und mit Kreativität beschenken lassen. Und du darfst ein Teil davon sein. Ich will dich heute mal bewusst auch einladen. Vielleicht sagst du, ja, ich würde ja gern meine Kreativität, meine Ideen, meine Gedanken einbringen, aber mich fragt ja niemand. Doch, ich frage dich heute. Du bist herzlich willkommen, mit deiner Kreativität dich mit einzubringen. Komm einfach nach dem Gottesdienst mal zu mir, melde dich, sag, was du gern machst, was du denkst. Und vielleicht treffen wir uns auch mal. Du sollst das einbringen dürfen, du wirst gebraucht. Gott hat dich in unsere Gemeinde geschickt, damit du das einbringen kannst. Du bist eingeladen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns das alles schenkst, was ich heute predigen konnte. Du schenkst uns Versöhnung, schenkst uns ein übervolles Herz, das weitererzählen möchte, schenkst uns Kreativität. Herr, du hast uns die Sehnsucht ins Herz geschenkt als Leiter, dass wir als Gemeinde dir da immer ähnlicher werden, dass die Gemeinde so etwas wird, wie du dir es vorstellst. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du das umsetzt bei uns. Ich bitte dich jetzt auch, Herr, dass du uns an den Stellen jetzt in Bewegung setzt, wo es dran ist. Vielleicht ist es ein zu kleiner Glaube, vielleicht ist es Trägheit, vielleicht ist es fehlende Leidenschaft, fehlende Liebe zu dir, vielleicht ist es Schuld. Ich bitte dich, Jesus, Herr, dass du uns veränderst. Dass wir als Gemeinde dich, deine Herrlichkeit, deine Kreativität, deine Liebe, deine Versöhnung widerspiegeln. Und darum bitten wir dich jetzt von Herzen, Jesus. Amen.